Recht schönen guten Abend, Freunde. Heute ist der internationale Kampftag gegen den Krieg. Die Stellung der Kirche zum Thema Krieg hat Bischof Krusche folgendermaßen formuliert. Heute steht es außer aller Frage, dass die Kirche und ihre Glieder zur Beteiligung an einem Krieg mit Massenvernichtungswaffen nur radikal Nein sagen können. Die Formel Friedensdienst mit oder ohne Waffe dürfte zumindest in Bezug auf Kernwaffen heute nicht mehr anwendbar sein. Jetzt möchte ich euch erstmal guten Abend sagen. Ich freue mich, dass wir uns nach der Sommerpause wiedersehen. Eigentlich wollte ich euch an dieser Stelle, wie üblich, einen Witz erzählen, aber bei mir machen sich so allmählich die ersten Anzeichen des Altwerdens bemerkbar. Es gibt ja drei Kennzeichen des Altwerdens. Das erste ist die Vergesslichkeit. Und das zweite und das dritte, das habe ich vergessen. Ich bin schon beim Arzt gewesen, deswegen. Ich sage, Herr Doktor, ich leide so unter meiner Vergesslichkeit. Ich sage, seit wann haben Sie denn das? Ich sage, was? Zum Glück schreibe ich mir manche Dinge auf. Und zum Beispiel weiß ich aus meinen Notizen, dass das heute der 61. Jugendgottesdienst ist, den wir halten. Und dass in den letzten 60 Jugendgottesdiensten ihr eine Kollektensumme zusammengebracht habt von im Ganzen 214.000 Mark. 214.000 Mark haben wir in diesem Jugendgottesdienst alleine gesammelt. Klasse! Unsere Band ist heute ein bisschen geschmolzen. Der Andi ist noch irgendwie unterwegs, aber die anderen drei sind wacker da. Der Wolfgang in seiner neuen Würde, der ist erstens mal zum zweiten Mal Vater eines gesunden Kindes geworden und außerdem ist er Singewart geworden. Also aus dem wird noch mal was. Stehen zum Beispiel welche vor einem Gemälde von Tizian, das ist der, der malt immer so viel Fleisch und wenig Textilien. Und die gucken sich das an und sagen, also die Leute haben wir gerne, haben nicht genug Geld, um sich was Anständiges auf den Leib zu kaufen, aber müssen sich von Tizian malen lassen. Also wenn ihr mal in Dresden seid und die großen Tizian-Schinken seht, da werdet ihr das verstehen. Erzähl ich euch einen anderen. Der ist auch wirklich passiert. Das Dürerjahr ist ja noch gar nicht lange her und in dem Dürerjahr, da hat eine Schulklasse in das Gästebuch reingeschrieben, wir wünschen Herrn Dürer noch weiterhin viel Schaffenskraft. Liebe Freunde, manchmal ist es ja allerhand, was Gott den Menschen so zumutet, einzelnen Menschen und ganzen Völkern. Zum Beispiel dem Mose und dem Volk Israel. In den letzten Predigten habe ich euch erzählt, Israel, das auserwählte Volk Gottes, war in der Sklaverei in Ägypten. Und Mose, der auserwählte Knecht Gottes, der hatte einen Ägypter erschlagen, war in der Wüste untergetaucht. Und jetzt nach 40 Jahren holt Gott ihn aus der Versenkung und gibt ihm einen Auftrag und sagt zu ihm, geh nach Ägypten zurück zum Pharao und verlange von dem, dass er mein Volk Israel freilässt. Das ist eindeutig ein politischer Auftrag. Manche Leute sagen, die Kirche, die soll sich um den Himmel kümmern, um die Seelen, um die alten Leute, eventuell noch um die Kranken. Die Pfarrer, die sollen das reine Evangelium predigen, aber in die Politik sollen sich um Gottes Willen nicht einmischen. Mose soll sich nach Gottes Willen in die Politik einmischen. Er soll selber keine Politik machen. Sondern Gott will das machen, Gott ganz allein. Der Mose soll weiter gar nichts als mitmachen. Er soll sich als Werkzeug für Gottes weltpolitische Pläne zur Verfügung stellen. Selbstverständlich käme Gott auch ohne den Mose zur Rande. Gott ist doch nicht auf Menschen angewiesen. Gleich gar nicht auf so einen wie den. Auf diesen ehemaligen Mörder könnte Gott allemal verzichten, genauso wie auf dich oder auf mich. Er könnte, aber er will nicht. Gott will, um seinen Willen in dieser Welt durchzusetzen, dich als seinen Mitarbeiter. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Gott braucht dich. Er braucht dich zum Beispiel dazu, um deinen Kumpel, deinen Nächsten zu bekehren. Selbstverständlich könnte Gott das schon irgendwie einrichten, dass der andere sich bekehrt, auch ohne dich. Aber nein, Gott tut's nicht ohne dich. Er braucht deine Mithilfe. Und wenn du deinem Kumpel nichts von Gott erzählst, wenn er aus deinem Munde nichts von Gott erfährt, aus Gottes Mund wird er nichts erfahren, denn Gott hat keinen Mund. Er hat nur unseren Mund hier auf dieser Erde. Sicher brauchte Gott bloß mit dem Finger zu schnippen. Und schon müsste der Pharao kuschen und das Volk Israel wäre in der nächsten Sekunde frei. Aber Gott schnippt nicht einfach mit dem Finger, wie so ein Zirkusdirektor, vor dem sie alle Menschen machen müssen. Gott will keine Menschen. Der will Mitarbeiter. Er will verantwortlich denkende und handelnde Mitarbeiter haben, die mit ganzem Herzen Ja sagen zu Gottes Plänen und mit ganzer Kraft das tun, was Gott will. Und deshalb schnippt Gott auch nicht mit dem Finger, bis der Mose stramm steht. Der kriegt nicht einfach einen Befehl hingeknallt und da muss er losgehen. Gott will den Menschen nicht als Marionette, er will ihn als Mitarbeiter. Und deshalb gewährt Gott dem Menschen erstens das Mitspracherecht. Gott lässt mit sich reden. Und zweitens das Streikrecht. Gott zwingt niemanden zur Mitarbeit. Mose streikt. Erstens, weil er Angst hat vor dem Pharao. Es geht ihm die Muffe. Weil er befürchtet, dass er bei dieser Befreiungsaktion seinen eigenen Kopf verlieren kann. Der Mose kennt die Brutalität des ägyptischen Unterdrückers sehr genau. Er kennt das Leid des versklavten Volkes Israel. Und er kennt den Auftrag Gottes für Wahrheit, Gerechtigkeit und für die Freiheit einzutreten. Aber mit Politik will er nichts zu tun haben. Und deswegen lautet sein Abendgebet: Lieber Gott, mach mich blind, dass ich nicht die Wahrheit finde. Lieber Gott, mach mich taub, dass ich niemand mehr was glaub. Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht ins Kitchen komm. Aber der Mose, der sträubt sich nicht nur aus Angst vor diesem Auftrag, sondern er hat auch vernünftige realpolitische Einwände. Erstens mal ist er seit 40 Jahren Schafhirt. Eine Schafherde anpflegen, das kann er. Aber mit einem König in zierlicher Diplomatensprache verhandeln, dafür fehlt ihm die feine englische Art. Zweitens, Schafhirten werden von Königen normalerweise gar nicht empfangen. Drittens, sie werden ihn spätestens an der Grenze oder beim Betreten des Palastes schon schnappen. Viertens, das Volk, das er befreien soll, da kennt er überhaupt keinen. Er war ja 40 Jahre lang nicht mehr dort. Fünftens, das Volk selber kennt ihn auch nicht. Sechstens, er hat keine organisierte Schlägertruppe. Siebtens, er hat kein Geld zur Bestechung und so weiter und so fort. Er hat nichts und er ist nichts, also was soll's? Genau deswegen, sagt Gott, genau deswegen will ich dich als meinen Mitarbeiter haben. Ich verlange von dir, sagt Gott zu Mose, dass du dich in die Politik einmischst. Aber ich verlange von dir, dass du nicht die üblichen Methoden der Politik benutzt. Du brauchst keine Schlägertruppe und du brauchst kein Bestechungsgeld. Bei mir, sagt Gott, da brauchst du nur eins. Zweites Buch Mose, Kapitel 3, Vers 12. Dort steht, du brauchst Vertrauen, denn ich will mit dir sein. Trotz dieser ungeheuren Zusage, dass Gott zu Mose sagt, ich will mit dir sein, da ist der Mose nicht begeistert. Als Einzelner gegen ein straff organisiertes Staatsgefüge aufzutreten, das ist ganz einfach Wahnsinn. Jeder vernünftige Mensch kann von vornherein sagen, dass das eine Pleite geben muss. Gottes Antwort auf die Zweifel von Mose: Ich werde mit dir sein. Viermal weigert sich der Mose, den Auftrag Gottes anzunehmen. Und immer wieder geht Gott auf diesen Menschen ein und redet mit diesem sich wehrenden, protestierenden Mann. Zum Schluss rückt Mose mit seinem Hauptargument raus. Er behauptet, er wäre nicht der richtige Mann für den Auftrag, weil er nicht richtig reden könnte. Er hätte eine schwere Zunge, er wäre Stotterer, sagt er. Da wird Gott schon etwas nervös und sagt, wer hat denn dem Menschen den Mund geschaffen? Habe ich es nicht getan, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Der Mose sagt trotzdem, Herr, sende, wen du willst, bloß nicht mich. Und da pfeift Gott den Mose an und sagt, ja, denkst du denn vielleicht, ich habe das nicht alles genau überlegt, ich kenne deine Sprachschwierigkeiten. Aber du hast doch einen Bruder, den Aaron, und der hat ein flottes Mundwerk. Und den habe ich schon bestellt, der ist schon unterwegs, das ist alles schon eingefädelt, den wirst du treffen. Und der, so heißt es in Vers 15, der wird zu dir kommen und ich werde euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden und er soll dein Mund sein. Endlich macht sich Mose auf die Socken. Und er trifft den Aaron, so wie Gott das vorausgesagt hat, und sie gehen gemeinsam zum Pharao hin. Und sie sagen nun, Kapitel 5, Vers 1, zum Pharao, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Darauf sagt der Pharao, da spielt sich überhaupt nichts ab. Erstens mal kenne ich keinen Gott Israels, zweitens hat er mir überhaupt nichts zu sagen. Und drittens, ihr habt wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ein Fest wollt ihr feiern? Euch geht's so gut, sagt der Pharao. Ihr habt nicht genug zu tun, das ist alles, aber da kann ich euch helfen. Und er erlässt sofort eine Anordnung. Und in der Anordnung heißt es, man bedrücke die Leute mit Arbeit, da sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern. Mit der Freiheit war es also Essig. Und stattdessen gibt's jetzt nur Ärger. Bisher bekam das Volk Israel für die Ziegelproduktion, die sie da zu bringen hatten, den Lehm und das Stroh zur Verfügung gestellt. Und ab sofort muss Israel sich das Stroh selber beschaffen. Das heißt also, die Materiallieferung wird gesperrt, die Norm bleibt. Israel geht's schlechter als je zuvor. Das Volk mault gegen Mose, der Mose mault gegen Gott. So nach dem Motto, ich habe das ja gleich gesagt. Alle sind sauer, außer dem Pharao. Der Pharao hat die erste Runde gegen Gott gewonnen. Aber die letzte Runde, die entscheidet. Die nächsten 9 Runden enden alle unentschieden. Gott schickt nacheinander 9 Plagen, vom Hagel bis zu Heuschrecken, die das Land kahl fressen. Aber der Pharao weigert sich stocksteif, das Volk Israel in die Freiheit zu entlassen. Und erst bei der 10. Runde, da ist der Pharao K.O. Und das kam so. Gott lässt alle Erstgeburt in Israel sterben. Also alle zuerst geborenen Menschen und Tiere müssen sterben. Und dieses Strafgericht, das hat Gott vorher angekündigt. Er hat gesagt, dass das Gericht kommt und er hat gesagt, wie man diesem Gericht entkommen kann. Die Israeliten, so sagt Gott seinem Volk, die sollen ein Lamm schlachten und das Blut des Lammes an die Pfosten ihrer Türen streichen. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren. In dieser Nacht, da starben alle zuerst geborenen Menschen und Tiere Ägyptens. Aber Israel wird kein Haar gekrümmt, denn Israel steht unter dem Schutz des Blutes. Wo ich das Blut sehe, sagt Gott, da will ich vorübergehen. Was die damals erlebt haben, das werden wir alle auch noch einmal erleben. Gott sagt dir, dass er kommt, dass am Ende der Tage das jüngste Gericht kommt. Und er sagt dir auch, wie du diesem Gericht entkommen kannst. Nämlich durch das Blut von Jesus. In der Stunde, als in Jerusalem die Passanacht gefeiert wurde, ist Christus am Kreuz gestorben und hat sein Blut für die Schuld aller Menschen vergossen und wird deswegen als das Lamm Gottes bezeichnet. Es steht in der Bibel, das Blut von Jesus Christus macht uns frei von aller unserer Sünde. Das Blut soll euer Zeichen sein. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Wenn du dich nicht unter den Schutz des Blutes von Christus stellst, dann bist du im Gericht verloren. Du stirbst den ewigen Tod, aber Gott will das nicht. Er will, dass du lebst, dass du ein Leben hast, das dir Freude macht und dass du dann in Ewigkeit mit ihm leben kannst. Das steht ausdrücklich in der Bibel. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Der Pharao wollte nicht. Die Frage an dich, an jeden Menschen ist, willst du dich bekehren? Pharao wollte nicht, denn erst als die Katastrophe kam und als die Erstgeburt gestorben war, da ändert er seine Meinung. Aber das war keine echte Bekehrung. Er handelte aus Angst vor Gott. Und Angst, das ist kein gutes Bekehrungsmotiv. Gott möchte, dass du dich bekehrst, und zwar heute. Aber er will nicht, dass du dich aus Angst bekehrst. Gott hat dich doch lieb. Und du bist doch sein Kind. Und du bist ihm davongelaufen. Und er sagt nun zu dir, komm wieder nach Hause. Bekehrung heißt, du gehst einfach nach Hause. Gott gibt dir die Chance, aus der Sklaverei deiner Sünde rauszukommen. Brauchst dich nicht mehr kaputt zu saufen. Und brauchst dich nicht mehr zu Tode zu schämen. Und brauchst nicht den gleichen Mist immer weiterzumachen. Du kannst heimkommen. Dein Leben kann wieder gut werden. Und aus der Nacht des Todes wirst du auferstehen zum ewigen Leben. Noch in der Nacht, in der die Erstgeburt Ägyptens stirbt, beginnt der große Freiheitsmarsch der Juden. Nach 430 Jahren Sklaverei marschieren 600.000 Mann, die Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, in die Freiheit. Seltsamerweise führt der Weg nicht direkt in die Freiheit. In das Land Kanaan, in das verheißene Land. Sondern zunächst einmal direkt in eine Sackgasse. Denn statt nach Norden, wo man eigentlich hin wollte, führt Mose das Volk auf Befehl Gottes erst nach Osten. Und dann kommt ein neuer Befehl, abschwenken nach dem Süden, also in die entgegengesetzte Richtung, wo die Freiheit liegt. Alle fragen sich, ist der Mose eigentlich verrückt geworden? Die Ägypter, die ihre Beobachtungsposten hinterhergeschickt haben, die sehen den Zickzackkurs des Volkes Israel in der Wüste mit großer Befriedigung. Die melden zu Hause dem Pharao, Israel ist zu dämlich, den Weg zu finden. Die eiern durch die Wüste wie Betrunkene. Ihre Religion hat sie verblödet. Und darauf der Pharao, auf die Pferde, Kameraden, wir holen Israel wieder zurück. Und damit sind die Israeliten geliefert. Ihr müsst euch vorstellen, die Situation vor ihnen ist die glühende Wüste. Wenn sie da reingehen, müssen sie verhungern und verdursten. Links das Schilfmeer, da müssten sie ertrinken. Rechts ein großes Gebirge. Selbst wenn sie drüber wegkämen, wäre auf der anderen Seite bloß wieder Ägypten. Und hinter ihnen die ägyptische Armee. Also mit anderen Worten, Israel sitzt in einer klassischen Falle. Und was ist das nun eigentlich für ein Gott, der sein eigenes Volk in so eine Situation reinführt? Es ist jedenfalls nicht der liebe Gott, der bloß dafür zu sorgen hat, dass unser Leben wie geschmiert läuft. Gott schaukelt seine Kinder nicht auf Schlaraffia-Matratzen ins Paradies. Und wenn du an Gott glaubst, da wirst du in Situationen kommen, da wird Gott dich in Situationen hineinführen, aus denen du keinen Ausweg siehst. Es gibt für Israel keinen Ausweg. Und da dreht das Volk durch. Die Volksmassen protestieren gegen Mose, mit Sprechchören tauchen sie nun vor ihm auf. Und sie sagen zu ihm: Warum hast du uns denn das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen in Ägypten dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. In solchen Fällen, da könnte man ja zum Menschenverächter werden. Der Mose, der ruppt sich ein Bein aus, um dieses Volk in die Freiheit zu führen. Und auf einmal tun die so, als ob ihnen die Sklaverei schon immer lieber gewesen wäre als die Freiheit. Mose geht auf diese idiotischen Reden überhaupt nicht ein. Er versteht ja, dass die durchdrehen. Ein paar Tage sind sie erst in der Freiheit und nun schon alles wieder zu Ende. Denn jetzt, wo die geballte Macht der Ägypter anmarschiert, da ist Sense, das sieht ein Blinder. So ist das schon immer gewesen. Der Blick auf die Gewalt, der vernebelt den Blick auf Gott. Dann schrumpft der Glaube und was übrig bleibt, ist Angst. In einer solchen Situation, da ist jedes Argumentieren sinnlos. Mose argumentiert nicht, er predigt. Zweites Buch Mose 14, Kapitel. Zweites Buch Mose 14, Vers 13 und 14. Er sagt: Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, wie der Herr euch heute helfen wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Nach meinem Urteil gehören diese Sätze zu den schönsten, die in der Bibel stehen. Und ich wünschte euch, dass ihr solche Sätze wie die auswendig könnt, damit ihr sie euch hersagen könnt, wenn ihr mal nicht weiter wisst. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, wie der Herr euch heute helfen wird. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist Glaubensgewissheit. Der Moses sieht auch noch keine Lösung. Der weiß auch noch nicht, wie das hier weitergehen soll. Er weiß nur eins: Gott ist der Herr über jede Situation, über jede. Weißt du, das gibt Situationen, da kannst du nichts mehr machen. Und da sollst du auch nichts mehr machen. Dann lass Gott machen. Lass dich in seine Hände fallen. Lass das jammern, lass das protestieren. Hör auf, dich mit Gott zu streiten. Sei mal still und sieh zu, was Gott aus deiner Situation macht. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ihr werdet staunen. Schon kommt der nächste Befehl Gottes an Mose. Sagt den Kindern Israel, dass sie weitermarschieren sollen. Gott gibt manchmal Befehle, die sinnlos wirken müssen. Angesichts der Realität wirkt das Gotteswort illusionär. Was heißt hier weitermarschieren? Du lieber Gott, wohin denn? Vielleicht ins Wasser? Genau, sagt Gott. Er sagt zu Mose: Hebe du deinen Stab und recke deine Hand über das Meer. Und als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht. und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israel gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trocknen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Die Ägypter, hast du was, kannst du hinterher? Bleiben natürlich mit ihren schweren gepanzerten Wagenrädern im Schlamm stecken. Das Wasser flutet zurück und die gesamte Armee Pharaos geht restlos baden. Vers 30, so errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete Gott, und sie glaubten ihm. Natürlich kommen jetzt wieder alle die Klugscheißer, die uns einreden wollen. Das wäre gar kein Wunder gewesen. Sondern das könnte man ja alles ganz natürlich erklären. Erstens der Ostwind die ganze Nacht. Und zweitens hat die Forschung festgestellt, dass sich der Wasserstand vom Roten Meer manchmal um 3,3 Meter verringert und so weiter und so fort. Da sind genau die gleichen Leute, die 12 Stunden vorher noch geschworen hätten, dass hier kein Gott und kein Mose retten kann. Wir wollen uns von diesen kleingläubigen Mäklern genauso wenig beeindrucken lassen wie jene Jesus-People, die auf der Parkbank saßen und diesen Bibeltext gelesen haben. Und als sie bei der Stelle sind, wie Israel durch das Meer durchzieht, da rufen sie dauernd, Halleluja, preis den Herrn, ein Wunder. Kommt ein moderner Theologe vorbei, das ist einer von den Verkniffenen, die beim Lesen der Bibel immer solche Falten hier oben haben, weil die ja nur Probleme in der Bibel sehen, die noch nie beim Lesen von Gottes Wort gejubelt haben und deswegen gar nicht kapieren, warum andere Menschen mal jubeln. Also unser Theologe bleibt stehen und fragt diese jungen Menschen, was das Halleluja-Gepläge sein soll. Na Mann, sagen die, stellen sich mal vor, ein ganzes Volk marschiert durch das Wasser, links und rechts steht's wie eine Mauer, trocken hindurch. Ist das nicht ein Wunder? Der Theologe lächelt mitleidig, sagt, liebe junge Freunde, die Wissenschaft hat festgestellt, dass das Schilfmeer zur Zeit der Ebbe 25 Zentimeter tief ist. Also wenn das Volk Israel da durchgelaufen ist, da war es kein Wunder, es war ein Fußbad. Ihr könnt euer Halleluja-Getöse also einstellen. Ganz eingeschüchtert wegen dieser schweren wissenschaftlichen Argumente beugen sich nun die Jesus-People über ihre Bibel und lesen weiter. Der Theologe ist noch keine 2 Meter gelaufen. Da recken die ihre Köpfe hoch, geht's schon wieder los. Halleluja, ein Wunder, preist den Herrn. Der Theologe kommt zurück, sagt, was gibt's denn hier schon wieder zu preisen? Habt ihr es denn immer noch nicht kapiert? 25 Zentimeter Wasser, wo ist das Wunder? Ja, das ist es ja gerade, sagen die Jesus-Bibel. Hier gleich in den nächsten Versen, da steht's ja schon geschrieben. Da steht, dass eine ganze Armee ersoffen ist in 25 Zentimeter Wasser. Halleluja, ein Wunder!
Wir wollen jetzt zusammen beten. Jesus Christus, wir preisen dich, dass du uns aus der Sklaverei, des Geldes und der Sünde herausführen willst. Dass du durch dein Blut, das du vergossen hast, uns freimachst und reinmachst im Gericht. Dass du uns erneuerst und neues Leben schenkst. Und wir preisen dich, Herr, dass du alles in deiner Hand hast und uns herrlich gebrauchen willst als deine Werkzeuge. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen.
Und nun geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.